Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir widmen uns heute ja einem geradezu klassischen buddhistischen Thema, die Kunst nicht festzuhalten. Oder wie vielleicht Herakleitos sagen würde, der alte Grieche, alles fließt. Lass uns doch darüber sprechen. Was ist die Kunst nicht festzuhalten und wieso sollten wir uns eigentlich in der Kunst des Nicht-Festhaltens üben?
Tja, das Leben ist, wie es ist, hat der Buddha immer gesagt. Und es ist gekennzeichnet von drei Merkmalen. Natürliches Leiden gehört zum Leben dazu. Und warum? Weil sich Bedingungen immer wieder verändern und es keine Instanz in uns und im Außen gibt, die alles in den Griff bekommen kann. Traditionell nicht ich genannt. Damit ist nicht gemeint, es gibt kein Ich-Gefühl, sondern es gibt keine Instanz, die alles in den Griff kriegen könnte. Und da ist der Buddha sehr klar, weder Menschen noch Götter oder Gott. Ja? Und das beinhaltet natürlich, Wandel anzuerkennen. Veränderungen. Und wenn wir in falscher Weise festhalten, dann wird das Leben schwieriger. Dann gibt es noch mehr Leiden, nämlich zusätzliches Leiden. Und noch mehr Ängste und Ohnmachtsgefühle, weil man immer wieder erlebt, ich kriege nicht alles im Griff.
Du hast ja gerade das Adjektiv falsch hinzugefügt, also falsches Festhalten würde bedeuten, es gibt auch ein richtiges Festhalten.
Also dann würde ich nicht das Wort festhalten, sondern bewahren vielleicht nehmen, dass es Bedingungen und Umstände gibt, wo wir gefordert sind, ein Haus zu bewahren, zu schützen, unsere Pflanzen im Garten zu schützen, Menschen zu schützen, die in unserer Obhut sind oder mit denen wir zusammenarbeiten oder so. Also es geht nicht darum, im Hier und Jetzt immer zu sein und keine Verantwortung zu übernehmen. Wir haben als Menschen Verantwortung für Dinge und Menschen und Natur. Und da müssen wir darauf achten und bewahren.
Damit gibst du eine wichtige Richtung bereits vor, weil es gibt ja auch natürlich diesen etwas leichtfertig benutzten Begriff des Loslassens, gerade im spirituellen Verein, dass man sagt, das kann ich jetzt loslassen und heißt es ja mitunter auch, dass die Menschen vielleicht nicht die Verantwortung übernehmen wollen und dass es ja einfacher ist zu sagen, ich lasse das jetzt los.
Ja, also es gibt beide Gefahren. Einmal, dass ich nicht loslassen will, ich will einfach etwas festhalten, es haben, es besitzen für immer oder zumindest für eine Weile. Und dann gibt es die andere Gefahr, dass ich sage, es ist doch mir egal, es verwandelt sich sowieso alles und ich übernehme keine Verantwortung. Beides sind Extreme und leider finden wir den mittleren Weg selten direkt, sondern nur indem wir Extreme ausloten. Und heutzutage gibt es beide Gefahren. Ich glaube aber, also dieses keine Verantwortung übernehmen, aber ich glaube, viele Menschen haben eher das Problem, dass sie es problematisch finden, dass sie an Dingen so festhalten und sie wollen loslassen. Und dann wird loslassen zum Druck und ich muss jetzt loslassen. Und dann ist es fast, kriegt es so eine Assoziation oder so eine Nähe zu weg, weg damit. Und das war mein Zugang am Anfang, dass ich merkte, wenn ich das Wort loslassen höre, ist da wie ein Druck. Ich soll nicht festhalten. Und irgendwann hat ein tibetischer Lama diesen wunderbaren Hinweis gegeben, wenn man in der stillen Meditation sitzt und es kommen viele Gedanken und Erinnerungen und Pläne und was weiß ich was alles, Empfindungen und so, dann denken wir manchmal, wir müssen die jetzt loslassen. Aber, hallo, achtet mal darauf, wenn ihr nicht daran festhalten, gehen Gedanken und Gefühle und Erfahrungen und Empfindungen von alleine wieder. Und es hat mich wie ein Blitz getroffen, also es war wie ein Aufrütteln auf, also es war wie eine Erleuchtungserfahrung, dass ich plötzlich das erlebt habe, wenn ich nicht festhalte, gehen die Gedanken von alleine wieder. Und ich habe dadurch erst gemerkt, dass ich krampfhaft versucht habe, Gedanken wie wegzuschieben. Also statt sie loszulassen, habe ich sie weggeschoben. Es ist mir erst dadurch, durch diesen Hinweis aufgefallen. Und dann musste ich natürlich lernen, wie halte ich eigentlich fest.
Okay, was genau ist jetzt dann die Polarität? Ist es die Polarität festhalten, loslassen oder festhalten, wegschieben?
Es ist jetzt da nicht, jetzt geht nicht mehr um eine Polarität, sondern es geht um einen Erkenntnisvorgang, dass was es bewirkt, wenn ich nicht festhalte. Aber natürlich macht man dann auch wieder Fehler und kann in diese Verantwortungslosigkeit kommen. Aber also für mich war es eine Befreiung, wenn ich Gedanken und Pläne und Ideen nicht festhalte oder auch Gefühle, unangenehme Gefühle nicht festhalte, gehen sie oft von alleine. Manchmal natürlich auch nicht, da muss ich mich drum kümmern. Und eine Zeit lang habe ich immer einen kleinen Zettel vor mir liegen gehabt beim Meditieren und habe mir dann 2, 3 Sachen aufgeschrieben, um die ich mich hinterher kümmern muss, damit ich jetzt nicht die ganze Zeit dran denke, während ich sitze. Und habe ich hinterher drum gekümmert. Also dieses, es hängt natürlich von der eigenen Struktur ab, wozu man neigt. Ob man dazu neigt, zu viel Verantwortung zu übernehmen, weil man alles in den Griff kriegen will, oder zu lässig zu sein und unachtsam und verantwortungslos. Es kommt darauf an, dass man erkennt, und das lernt man auch durch diese Übung, besser verstehen. Also man lernt sich besser kennen dadurch.
Und dann den mittleren Weg finden.
Durch das Ausloten der Extreme. Durch
das Ausloten der Extreme, genau. Aber lass uns doch bitte nochmal auseinander klamüsern sozusagen,
ja.
Festhalten. Woran lohnt es sich tatsächlich festzuhalten, wenn wir jetzt mal auf menschliche Beziehungen blicken? Was ist denn das Positive im Festhalten, wenn wir an unsere Beziehungen mit Menschen denken?
Also ich würde da vermutlich nicht das Wort festhalten benutzen, sondern Verbindlichkeit, Treue. Eigentlich Verbindlichkeit und Treue oder Beziehungen pflegen. Und das mache ich, also das liegt mir, ich habe das auch als Kind gelernt, dass man in langfristigen Beziehungen, selbst wenn man nicht in allem übereinstimmt, sehr tiefe, schöne Erfahrungen machen kann und dass einem sehr viel Stabilität im Leben gibt, langfristige Beziehungen. Also ich pflege Beziehungen. So, also das ist dann nicht festhalten, sondern irgendwie eher bewahren.
Bewahren.
Hm. Bewahren, das ist ein schönes Wort, schützen.
Ja, dafür bewahren.
Hm. Ja. Mhm. Ja.
Mhm. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Menschen, das bezieht sich auch, wir hatten ja zuvor auch das Thema Natur, es bezieht sich ja auch auf die Pflege, das Bewahren von Natur, Umwelt.
Ja. Ja.
Verantwortung übernehmen ist da eigentlich mit drin.
Eigentlich ein ganz, also der positive Aspekt ist bewahren, Verantwortung übernehmen für die Folgen meines Handelns, die man aber leider immer nur abschätzen kann und nie vollständig wissen, weil das Leben zu komplex ist. Es sind so viele Faktoren, spielen mit in der Beziehung, im Garten, ja, in der Natur, überall, dass man nur durch positive Motive, ich möchte, dass es dir gut geht, und aber auch durch das Achten auf die Folgen von Handeln mitkriegt, was unser Leben alles bewirkt. Ja, wie mein Verhalten auf eine Beziehung wirkt, auf die Natur wirkt.
Und würde dann die Kunst des nicht festzuhalten, vielleicht sich so, ich denke mal an die Bhagavad Gita, wo so eigentlich die Kernthese ist, zu tun, was zu tun ist, aber dann zu wissen, dass die Konsequenz, was daraus entsteht, nicht mehr in unseren Händen liegt. Also es dann wieder freizugeben. Ist das die Kunst, nicht festzuhalten, sich trotzdem verantwortlich zu zeigen, zu tun und dann wieder es freizugeben?
Das habe ich auch in der Bhagavad Gita gelernt. Also ich tue nach bestem Wissen und Gewissen das, was ich in dem Kontext als hilfreich und heilsam finde, und verzichte auf die Früchte meines Handelns. Also ich bleibe offen, was jetzt tatsächlich herauskommt dabei. Also ich habe schon Motive, das ist eher Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ich habe Absichten, also ich will vielleicht eine neue Entwicklung anstoßen, dann tue ich was, aber ich hänge nicht, ich halte mich fest an projizierten Früchten meines Handels, denn ich weiß ja noch nicht, was herauskommt dabei. Also das finde ich eine sehr hilfreiche Haltung, habe ich mir auch angewöhnt, nachdem ich die Bhagavad Gita gelesen habe. Und ich finde es aber auch hilfreich, kognitiv zu verstehen, dass ich die Folgen meines Handelns nur abschätzen kann. Und auch die Buddhisten sagen immer, es reicht nicht, die Motive und die Absichten zu prüfen, dass die heilsam sind, sondern man muss auf die Folgen von Handeln achten. Das fand ich auch sehr hilfreich als kognitiv, dass ich kapiere, ich habe es nicht im Griff, was dabei rauskommt. Und auch deswegen ist es wichtig, da mit anderen Leuten zu reden. Wie ist es denn angekommen? Oder in der Natur zu gucken, ja, was hat jetzt meine besondere Art des Bewässerns bewirkt im Garten?
Das ist ja mitunter schwer auszuhalten, also für Menschen, die sich sehr engagieren, die sich zu Recht sehr engagieren, und es dann, wenn es sich kein Erfolg zeigt oder das Ganze ein Misserfolg vielleicht endet, das dann wieder freizugeben. Also das ist ja eine ganz, ganz schwere Übung. Die geht ja auch, ne, tief ins emotionale Netz rein, weil man hat sich ja engagiert und kann dann nicht die Früchte, wie du es nanntest, des Erfolgs einholen. Auch ein westliches Denken. Ne? Ich tue etwas und möchte auch einen Erfolg dafür sehen.
Und das ist halt die Schattenseite des linearen Denkens. Also lineares Denken kann uns sehr viel helfen, dass ich mir überlege, ich tue A, B, C, 1, 2, 3 und ich habe eine Maschine dafür und dann kommt hinten was raus. Das klappt ja in unheimlich vielen Bereichen. Ja, also gerade deswegen verwende ich manchmal das Wort Maschinendenken. Das ist so erfolgreich, dass es uns dazu verführt, das auf andere Bereiche anzuwenden. Und Beziehungen sind nun mal etwas extrem Komplexes. Wir Menschen sind keine Maschinen, wir sind komplexe Systeme, ja? Sagt Niklas Luhmann, der große Soziologe. Wir sind keine einfachen Maschinen, wir sind komplexe Systeme. Und Natur ist auch ein sehr komplexes System und das Zusammenleben mit anderen auch. Und deswegen lege ich so viel Wert auf die Pflege von Beziehungen, weil wir in nahen, verbindlichen, langfristigen Beziehungen am leichtesten lernen, dass es unterschiedliche Perspektiven auf fast alles im Leben gibt. Ja, wie man isst und wie man wandern will und wie man den Garten behandelt und was und so weiter. Ja, wie man sich kleidet, welche Umgangsformen man hat, wie man Emotionen ausdrückt, welche Orientierungen im Leben einem inspirieren, wenn man mit Menschen nahe zu tun hat. Am besten unterschiedliche Altersgruppen und unterschiedliche Berufsgruppen. Und ja, ich habe es auch mit anderen Ländern erlebt. Menschen in Spanien ticken in manchen Bereichen wirklich anders als wir hier in Deutschland, wobei es auch wieder Parallelen gibt. Aber also die Begegnung mit anderen Menschen ist die größte Hilfe, um zu bemerken, dass ich andere Leute brauche, um Situationen einzuschätzen. Ich brauche mehrere Perspektiven. Und nicht, weil ich völlig blöd bin, sondern weil ich stehe halt an einem bestimmten Punkt in Zeit und Raum. Ich habe ein bestimmtes Alter, ich habe eine bestimmte Biografie. Ich kann bestimmte Dinge verstehen, mich einfühlen, aber andere nicht. Weil andere Leute andere Erfahrungen haben. Und wenn man das dann noch ins Globale überträgt, wird es noch sehr viel komplexer. Aber zum Lernen finde ich den lokalen Raum am wichtigsten, weil das ist so schwer zu kapieren, weil das lineare Denken so erfolgreich ist und das Maschinendenken.
Und wie können wir denn im spirituellen Raum, ich meine die Erfahrung der Vergänglichkeit, klar ist ja ein buddhistisches Grunddenken, wie können wir es denn im spirituellen täglichen auch tatsächlich dann nochmal umsetzen? Was ist denn hilfreich? Das Wissen allein, darum reicht ja nicht, dass alles vergänglich ist und dass ich die geliebten Menschen wieder loslassen werde und mein eigenes Leben loslassen muss. Das sind ja alles schwierige Aufgaben, vor denen wir uns als Mensch gestellt sehen, und deswegen wollen wir ja festhalten. Ich will natürlich auch gern festhalten an allen Lieben und an meinem Leben.
Ja,
und
ja,
was
ja.
hilft denn im buddhistischen, der buddhistischen Lehre?
Also was mir immer sehr geholfen hat, das war auch mein Einstieg, 77 in Nordindien, in Dharamsala, waren analytische Meditationen. Das wird ja nicht in allen buddhistischen Traditionen geübt, dass man die eigenen Erfahrungen im Spiegel der buddhistischen Lehren ganz konkret anguckt. Das nennt sich bei den Tibetern Stufenweg zum Erwachen, wo sie alle Lehren sortiert haben und geordnet haben und Übungen vorschlagen. Und die Tibeter, so haben uns das die Lamas erzählt, die haben das eben mehr nebenbei gemacht, weil ihr Alltag nicht so vollgestopft war. Und meine Lamas in den 70er Jahren haben gesagt, ihr müsst euch dazu hinsetzen, um über euer Leben nachzudenken, weil ihr so unruhig seid. Und eben zum Beispiel, guckt euch einen Konflikt an, den ihr erlebt habt, gestern, vorgestern, letzte Woche, mit jemand, was da alles mitgespielt hat. Und ich habe das kulturell sozusagen übersetzt in Begriffe, die wir besser verstehen. Ich nenne das Aufhängerstimmung, Hintergrund. Also was war der Aufhänger für den Konflikt, der Auslöser? In welcher Verfassung war ich unmittelbar davor? War ich entspannt, neutral? War ich nervös, irritiert, frustriert, unsicher? Und was für eine Erwartung hatte ich an die Situation, bewusst oder unbewusst? Manchmal merkt man es ja erst, was für eine Erwartung man hatte, wenn man das Ergebnis nicht mag. Ja? Und dann, wie habe ich reagiert? Was habe ich konkret gesagt, getan, gedacht? Und ist das ein Muster? Mache ich das öfter so? Und dann, also merke ich natürlich dauernd, dass ich wenn ich unruhig bin, wenn ich nervös bin, wenn ich müde bin, reagiere ich mechanisch, automatisch mit alten Mustern. Und dann ist der Vorschlag, dass man dann bestimmte Lehren, die halt zu der Situation passen, übt, zum Beispiel die vier unermesslichen Haltungen, dass man übt, hätte ich da wohlwollender sein können, hätte ich mich da freuen können über das Positive, was die Person eben auch schon gemacht hat, hätte mir eher Mitgefühl geholfen, dass ich verstehe, die Person war gerade nicht gut drauf, ich war nicht gut drauf, ja, oder ein bisschen Gleichmut, mei, wir haben beide nicht durchgeblickt, wir waren beide nicht gut beieinander, und es kommt halt vor, Menschen sind nicht immer in Topform, völlig offen, liebenswürdig, mitfühlend und so weiter, also und so habe ich ganz viele Situationen, die schwierig waren in meinem Leben, mit Hilfe dieser Übung zum Beispiel angeguckt, und bin mir auf die Schliche gekommen, welche überzogenen Erwartungen ich an andere Menschen, auch in politischen Gruppen hatte, also das war dann rückblickend, aber auch an mich selber. Also ich sollte immer cool und entspannt und offen und einfühlsam sein. Ja, manche Situationen oder manche Hintergründe verstehe ich einfach nicht gut, weil ich solche Erfahrungen nicht habe. Also so, und das hat mir unendlich viel geholfen, mein Verhalten und das von anderen besser zu verstehen und dann besser mit Leuten auszukommen.
Wenn ich es für mich so umsetze, tatsächlich, mir würde es schwerfallen, diese so analytisch mit mir selbst,
ja.
Ne? Weil da bin ich dann, da neige ich zur Zerstreutheit, stelle ich fest. Mir würde es dann helfen, wenn ich ein Gegenüber hätte, der oder die mir genau diese Fragen stellen würde, wäre das auch eine Möglichkeit. Also für Menschen, die sagen, wenn ich mich jetzt da selber hinsetze, zerstreue ich mich eigentlich mit meinen Gedanken. Oder was würde denn, oder wenn ich mir das davor als vielleicht als schriftlich vorlege und das dann mir einpräge, und was schlägst du vor für die Zerstreuten unter uns?
Also wir haben zwei Methoden gelernt in Copan 1977, als ich mein erstes Meditationsretreat mit diesen Übungen gemacht habe, vier Wochen lang, mit Vorträgen und analytischen Meditationen, die angeleitet wurden. Das hat schon mal unendlich viel geholfen, dass da eine westliche Person saß. Das fand ich auch großartig, Lamech hat immer gesagt, ihr Westler versteht auch euch besser, du kannst bessere Beispiele auswählen, als ich das kann. Ja, er hat natürlich ganz am Anfang immer so ein paar Vorschläge gemacht, aber dann war immer eine westliche Person im Kurs dabei, die dann eine Übung angeleitet hat, sodass wir das nicht so leicht war abzuschweifen. Natürlich bin ich auch da abgeschweift, habe nicht mehr zugehört, aber und nachmittags gab es jeden Tag eine Gesprächsgruppe für den eigenen Sprachbereich. Also es gab dann italienische, spanische, deutsche, englische Gesprächsgruppen von, sagen wir mal, 10 Leuten, wo eine Person, die hat die angeleitet oder koordiniert, die war schon 2-mal im Kurs gewesen, also die war schon 2 Jahre vertraut mit diesen Übungen, wo wir alle Fragen stellen konnten. Und dann hat Lamech auch noch 2-mal die Woche immer so Nachmittage gemacht, wo wir alle Fragen stellen konnten, die man wollte. Und es gab ein Handbuch, das entstand in den Kursen, wo alle Übungen nochmal sozusagen erklärt wurden. Und ich habe daraus abgeleitet, dass ich in meinen Kursen diese Übungen aufgeschrieben habe und als kleines Heft zur Verfügung gestellt habe. Ich habe gesagt, dann setzt euch zu Hause hin, Aufhänger, lest immer 2 Sätze und dann erinnert euch und guckt. Also das ist eine Möglichkeit. Und ich fand es sehr effektiv.
Ja, also das ist tatsächlich einfach eine wirkliche Einübung. Ja, du hast das, du hast das mit der Pike eingeübt. Ja. Und das heißt auch für andere, die diesen Weg gehen, es auch wirklich einzuüben. Ich meine, da ist ja auch der Podcast hilfreich, weil du jedes Mal eine Übung danach gibst. Und Bücher hilfreich.
Ja, ja, aufgeschrieben ist.
Und dass es, und dass es dadurch in unserem Geist wieder abrufbar ist, wenn wir in die Meditation gehen und uns nicht zerstreuen. Und dann nochmal von der anderen Tradition her gefragt und gedacht, es gibt ja jetzt, ich komme ja eher aus der sehr, sehr wortarmen Tradition des Zen, in dem ja aufgefordert wird, stirb auf deinem Kissen. Also in dem es ja genau um das Gegenteil geht, eben nicht analytisch vorzugehen, sondern jede Frage, jeden Gedanken, der kommt, ja gehen zu lassen, genau. Und bestimmt eine Übung im Loslassen, im Freigeben, im Nicht-Festhalten. Wie siehst du das aus deiner Erfahrung?
Also ich habe ja das große Glück gehabt. Mein Einstieg war die tibetische Tradition. Und 10 Jahre später habe ich angefangen mit Zen-Meditation, mit einer deutschen Zen-Lehrerin, also die mir das in meiner Sprache schon etwas kulturell übersetzt geben konnte, Prabhasadharma Roshi. Und ich war einfach unendlich froh, dass ich diese analytischen Meditationen kannte und ich konnte mit ihr auch drüber reden, weil sie natürlich einige Schüler und Schülerinnen hatte, die aus der tibetischen Tradition kamen und manchmal sagte, denk nicht so viel rum, sondern bleib einfach mal beim Atem. Und ich fand das eine Hilfe und habe aber gemerkt, ich bin einfach eine Frau von hier, ich will auch verstehen, was ich mache. Und mir haben diese analytischen Meditationen geholfen, weil das mir geholfen hat, es kognitiv zu verarbeiten, aber auch auf meinen Alltag zu übertragen, was in den Lehren dargeboten wurde. Aber man muss einen kulturellen Unterschied einfach sehen. Die Tibeter haben im 8. Jahrhundert durch den Buddhismus das rationale Denken entdeckt und überhaupt erst eine Schriftsprache bekommen. Die hatten bis dahin nur eine mündliche Sprache und dann haben sie klugerweise ein paar kluge Jungs nach Indien geschickt und haben gesagt, erfindet uns ein Alphabet in Anlehnung an Sanskrit, das heißt ein Alphabet. Das ist keine Bildersprache, sondern eine Alphabetsprache. Das heißt, es ist viel leichter, intellektuelle Zusammenhänge zu kapieren, wenn du Worte hast, Begriffe hast. Und es war auch einfacher, das Volk zu bilden. Weil 30 Buchstaben sind leichter zu lernen als 30.000 Zeichen, die man braucht, um eine chinesische Zeitung zu lesen. Oder dann auch eine japanische. Also ich denke, das spielt auch eine Rolle. Die Tibeter haben dann einfach den Verstand geliebt und den anderen Zugang hatten sie sowieso, den emotionalen. Das war sowieso da und den Rituellen mit Gesängen und was weiß ich, das konnten sie sowieso aus ihrer schamanischen Tradition. Also das spielt eine Rolle. Und ich glaube auch deswegen haben westliche Leute so einen guten Rat zu den Tibetern kriegen können, weil die den Verstand schätzen. Und es war für mich sowas von beglückend, dass die meinen Verstand schätzen und jede noch so blöde Frage interessiert aufnahmen. Also meine Lamas, das machen nicht alle, aber meine Lamas, ich fand es, ja, das ist deine Frage und wie meinst du denn das? Und also das hat mich beglückt. Und dann hatte ich ein Instrument, Methoden, mit Hilfe der Lehren mich besser zu verstehen. Und ich habe das dann Freundinnen und Freunden im Westen erzählt und habe gesagt, das ist eine Art meditative Selbsttherapie, was du da machst. Dann habe ich gesagt, ja, so kann man das nennen. Also ich muss sagen, mir hat Zen nicht gereicht. Und auch die Gespräche mit Zen-Leuten habe ich gemerkt, ja, ist okay, aber ich brauche eine Hingabepraxis, ich brauche eine analytische Praxis und dann noch stille Sitzen. Das habe ich schon im Zen gelernt, aber als eine Säule.
Ja, verstehe ich gut. Und ist ja wahrscheinlich auch etwas mentalitätsmäßig bedingt. Ich meine, wer ist wissbegierig, wer ist neugierig, wer will was rational erfassen? Ich meine, du bist ja auch von Hannah Arendt sehr, sehr beeinflusst. Also du willst wissen, du willst das wirklich auch. Und dann gibt es ja die anderen Menschen, die mit Zen tatsächlich einfach nur zur Ruhe kommen wollen wahrscheinlich. Und eben nicht von ihren Gedanken gejagt werden. Ja. Vielleicht ist es eine Mentalitätssache.
Es ist eine Mentalitätssache, sicherlich auch, aber, da beziehe ich mich jetzt auf Buddha, Sammlung reicht nicht. Er hat ja zuerst eine Ausbildung gemacht, sozusagen alle diese ganzen Vertiefungsmeditationen gelernt, in Dhanas, diese Sammlungsstufen, und dann wollte ihn sein Lehrer autorisieren, dass er das jetzt diese Gruppe weiterleitet. Und dann hat der Buddha gesagt, Sammlung reicht nicht, ich will verstehen. Was ist eigentlich im Leben los? Und dann hat er weiter meditiert, bis er die vier edlen Wahrheiten entdeckt hat. Also, und das sind ja auch, es ist ja eine Analogie zur ayurvedischen Medizin. Das ist ja eine Analyse des Lebens. Welche Symptome gibt es? Was ist die Diagnose? Wie ist die Prognose? Und wie ist die Therapie? Das ist ein durchaus analytisches Vorgehen. Und es war der Kern der buddhistischen Einsicht, wo der Buddha sagte, jetzt verstehe ich, worum es geht. Und Sammlung reicht nicht. Ich finde es völlig in Ordnung, dass Leute erstmal runterkommen und sagen die Tibeter auch, du musst erst so, aber sie sind locker, sie sagen, eine Minute Sammlung reicht für die analytischen Meditationen. Also so, sie sagen, ein bisschen Sammlung schon, aber eine Minute, wenn du dich eine Minute sammeln kannst auf ein Mantra oder auf einen Atem, das ist dann, da kannst du analytische Meditation probieren. Aber es ist Mentalität, aber Sammlung reicht nicht.
Das heißt, unser Thema, die Kunst nicht festzuhalten, bedeutet aber auch wirklich festhalten an Wissen, an Erfahrung, oder würdest du festhalten, wir haben uns vorhin auf
Bewahren.
Auf Bewahren, ja. Ja. Also es gibt schon viel zu bewahren, ja. Geistiges, ja. Viel Wissen, ja. Zu bewahren, ja. Und nicht auch das freizugeben oder loszulassen, wie auch in manchen Traditionen, ne, gesagt wird, alles Denken loslassen, alles loslassen, sondern auch das Wissen bewahren.
Ja, ja. Also ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen die Wertschätzung der Tradition, weil sonst verfängt man sich in seinem individualistischen, egoistischen Denken. Aber man braucht auch die Anerkennung des Wandels, dass sich Lehren auch verändern, wenn sie in eine andere Kultur kommen. Aber auch innerhalb einer Kultur, da verändert sich auch was. Und manchmal wird scherzhaft gesagt, also habe ich ein paar Mal gehört, naja, zum Zen gehen halt die Intellektuellen aus dem Westen, die genug haben mit dem Denken, die wollen jetzt endlich mal ihre Ruhe haben. Und die alten Katholiken, die gehen zu den Tibetern, weil da ist viel Weihrauch und da sind Rituale und Liturgien. Und die Leute, die gerne Regeln haben, die gehen zum Theravada. Das ist einfach so ein kleiner Witz, der in buddhistische Szene erzählt wird.
Ja, schön. Vielen Dank. Dann werden wir zu diesem Podcast auf jeden Fall von dir noch eine gute Übung im Anschluss hören.
Das machen wir.